Großer heiliger Gott, du bist der Gott der Menschen des Alten Testamentes und durch deinen Sohn Jesus Christus auch unser Gott und himmlischer Vater. Du bist und bleibst derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist gewaltig und einzigartig. Dir ist nichts und niemand gleich. Wir dagegen sind arme Menschen und brauchen dich jeden Tag. Ohne dich können wir nichts tun. Wir verstehen oft nicht, was um uns herum und was mit uns geschieht. Trotzdem wollen wir dir bedingungslos vertrauen. Hilf uns dabei und stärke unseren Glauben, damit wir im Vertrauen auf dich nicht erschrecken. Du bringst uns auf einem guten Weg ans Ziel. Du machst unser Leben neu. Du lässt uns einmal in deiner neuen Welt ankommen. Dir sei Lob und Preis und Dank alle Zeit. Amen. So, nochmal kurz, bisschen hin und her schütteln und dann geht's weiter mit dem gemeinsamen Lied O komm, du Geist der Wahrheit, Lied Nummer 5 und die Posaunen begleiten uns dabei. Wie heißt du?
Magdalena.
Und sie sucht ihre Eltern. Also, das war's. Und jetzt kommt der Frank Dö. Jetzt kommt der Frank Döhler, er ist Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Dresden und war 2014 schon mal hier.
Liebe Freunde, wer von euch puzzelt gerne? Ich nicht. Ich mag Puzzle nicht, wenn es um diese 1000 Teile oder am liebsten noch 5000 Teile geht. Ich habe meine Strategie. Ich suche dann immer die Teile, die ein Randteil sind, wo eine gerade Fläche dran ist. Und wenn ich den Rand fertig habe, bin ich fertig. Dann kann jemand anders weitermachen. Aber eine Art Puzzle mag ich dann doch, nämlich Bibelverse puzzeln. Ich liebe es, wenn ein Bibelvers mich zum nächsten führt und der wieder zum nächsten und der zum nächsten und zum und am Ende ergibt sich ein Bild daraus, an dem wir etwas von Gott erkennen. Und in dem Sinne möchte ich gerne mit euch jetzt puzzeln. Die Frage ist, oder das Thema ist, mein neues Leben. Ja, was ist denn mein neues Leben als Christ? Fangen wir mit dem Puzzeln an. Hebräer 1, Vers 2 bis 4. Durch Christus hat Gott das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn, also Jesus, zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Das erste Puzzleteil ist daraus der Satz: Gott hat Jesus zum Erben über alles eingesetzt. Freunde, es gibt nichts, was nicht Jesus gehört. Jeder Baum, der gerade da steht, und jeder Busch und jeder Berg, jede Muschel und jeder Mensch, alles gehört Jesus. Und es gibt auch nichts, wo Jesus keinen Zugang zu hätte, wo er keinen Zugriff zu hätte. Auf jede schöne Erinnerung in dir hat Jesus Zugriff und teilt sie gerne mit dir. Jesus hat Zugriff auf jede verschüttete Sehnsucht in dir, die er noch freilegen will und die er zum Segen für andere machen will. Und auf jede verkrustete Verletzung in dir, die er gerne heilen will, hat er Zugriff. Und Jesus hat Zugriff und Zugang in jedes dunkle Verlies deiner Seele, in der du dich wie gefangen fühlst. Und er hat die Tür schon geöffnet. Jesus hat Macht über alles und hat Zugang zu allem. Denn er ist von Gott zum Erben über alles eingesetzt. Das sagt die Bibel über Jesus. Das Thema ist aber mein neues Leben. Jetzt hör gut zu, was die Bibel über dich sagt. Römer 8, Vers 17. Als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Eigentlich müsste jetzt so ein Raunen hier durchgehen. Oh, holla, die Waldfee, habt ihr richtig zugehört? Alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus vererbt hat, gehört auch dir und mir. Ich meine, man könnte schon mal ausflippen bei so einem Gedanken, oder? Nee, alles gut, es steht in der Bibel, kannst du nachlesen. Ne? Diese beiden Bibelverse, die sind wie zwei Puzzleteile, die super zusammenpassen. Vielleicht fragst du dich jetzt und sagst, naja, schön, die passen wirklich gut zusammen, aber was heißt das denn? Welches Bild ergeben die denn? Das ist nicht wirklich greifbar. Was soll das denn heißen, dass alles mir gehört, was Jesus gehört? Dass das mein Erbe ist. Was ist denn mein Erbe? Und habe ich da jetzt schon Zugriff drauf? Oder? Nächstes Puzzleteil, Epheser 1, Vers 14. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Also, erstens, wir haben hier und heute ein Erbe von Gott, auf das wir zugreifen können. Das vollständige Erbe, das ist die Ewigkeit bei Gott. Dieses vollständige Erbe hat Jesus uns durch sein Sterben und Auferstehen erkauft und Miham wird dann gleich darüber sprechen. Wir werden mit Gott diese neue Erde und diesen neuen Himmel genießen und gestalten. Das ist das zukünftige Erbe. Aber Gott gibt dir, wenn du ein Kind Gottes bist, heute schon einen ersten Teil dieses Erbes. Was? Den Heiligen Geist. Vielleicht fragst du dich jetzt, na, das wird ja immer schwammiger, Frank. Was heißt denn das schon wieder, dass der Heilige Geist das erste Teil meines Erbes ist? Bei Erbe, da denke ich eher an ein Haus, das ich erbe, oder einen Garten oder ein Auto, und wenn es sein muss, halt ein Besteckset, das ich nicht brauche. Aber Heiliger Geist, was heißt denn das, mein Erbe? Drei Dinge. Der Heilige Geist hilft dir, Gott kennenzulernen. Das Zweite, der Heilige Geist prägt deinen Charakter, damit du Jesus ähnlich wirst. Und das Dritte ist, der Heilige Geist gibt dir die Kraft, mit der Jesus hier auf der Erde schon gehandelt hat. Der Reihe nach, die drei Punkte möchte ich mit euch teilen. Es ist dein Erbe, heute Gott kennenlernen zu dürfen. Dazu steht folgendes mal in der Bibel. Der Heilige Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Und Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Also das ist auch so ein Bibelvers, wo ich schon reicht eigentlich für heute Nachmittag. Vielleicht ist es bei dir jetzt so rechts reingerauscht und links wieder raus. Ich sag's nochmal. Der Heilige Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Es ist dein Erbe, auf das du heute als Kind Gottes zugreifen darfst. Du darfst Gott kennen, weil er dir seinen Geist gegeben hat. Gott gibt dir seinen Geist, um mit dir sein Herz zu teilen. Die tiefsten Geheimnisse Gottes, seine tiefsten Gedanken darfst du kennen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Gott hat so viele Gedanken, die passen in meinen kleinen Schädel nicht rein. Viel größer. Aber das, was für dich wichtig ist, was für mich wichtig ist, die tiefsten Gedanken Gottes dazu, die teilt er mit uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wie Gott über deinen Nachbarn fühlt, den du so doof findest. Wie er zu deinen Herausforderungen steht und darüber denkt. Welche Berufung er für dich hat. Wie er über dich denkt. Die Frage ist nur, ob du das möchtest. Möchtest du Gott so kennen? Möchtest du, dass Gott sein Herz mit dir teilt? Glaubst du, dass Gott so ist? Dass Gott sein Herz gerne mit dir teilt? Welches Bild du von Gott hast, ist das Wichtigste an dir. Denn welches Bild du von Gott hast, entscheidet darüber, ob du möchtest, dass Gott sein Herz mit dir teilt. Weißt du, wenn du ein Bild von Gott hast, das dir sagt, naja, wenn ich Gott fragen würde, was er so über mich denkt, na, dann würde er aber, dann geht's los. Ich weiß schon genau, was er sagt. Weißt du, wenn dein Bild von Gott eins ist, dass er dir dann alles aufs Brot schmiert und dann deine geistliche Minderwertigkeit nochmal richtig reindrückt, wirst du niemals dein Erbe ergreifen, Gott zu kennen. Ein lieber Freund hat erzählt, nach einer Veranstaltung fragt er Jesus, na Jesus, was ist in deinem Herzen über mich? Wie denkst du? Und er hat mir mit tränenden Augen gesagt, dass er hat keine Stimme vom Himmel gehört, und kein Zettel kam vom Himmel gefallen, aber er sagte, in meinem Herz ist so eine Liebe und Wertschätzung aufgestiegen, was Gott an Guten über mich denkt. Und dann sagte er, und dann am Ende fast wie im Gehen, als wenn du einen Freund zu Hause verabschiedest und an der Tür dreht er sich nochmal um und sagt noch was. Sagte ungefähr sowas, als ein Gedanke noch war, als wenn Jesus sagt, und du, hab mal noch einen Blick auf deinen Umgang mit Elektronikartikeln. Weißt du, mein Kollege und lieber Freund, der musste beim Mediamarkt immer gleich das Beste und Neueste haben. Das war so ein bisschen sein Ding. Und Jesus ist keiner, der das gleich aufs Brot schmiert, aber so nebenbei noch kommt, achte mal mit da drauf. Und es war so gut für ihn, weil Gott sein Herz mit ihm teilt. Das ist dein Erbe. Das ist Pfingsten, wir feiern, dass der Heilige Geist dir gegeben ist. Du darfst Gott kennen. Die tiefsten Geheimnisse Gottes steht in der Bibel, das denke ich mir noch nie aus. Ich könnte jetzt viele Momente aufzählen, wo mir Zerstreuung lieber war, als Gottes Herz zu kennen. Moment, in dem ich kurz mit dem Gedanken gerungen habe, ob ich mich einfach noch mal ein paar Minuten hinsetze und frage Jesus, wie denkst du über den Tag? Wie siehst du den? Aber Zerstreuung war mir dann doch einfacher und verlockender. Aber ich habe die Sehnsucht in meinem Herzen, dass das anders wird. Ich möchte gern dieses Erbe annehmen und ich möchte gern zutiefst begreifen, was Gott mir damit geschenkt hat, ihn zu kennen. Nicht nur zu wissen, was so die theologisch richtigen Sätze sind. Gott bietet dir an, sein Herz mit dir zu teilen. Das, was für dich wichtig ist. Das Zweite. Es ist jetzt schon dein Erbe, dass der Heilige Geist deinen Charakter so heilt und wiederherstellt, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Wir haben heute Morgen schon teilweise drüber gesprochen. Die Bibel sagt, Galaterbrief, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Dass dein Charakter heil wird und Gottes Schönheit und Gottes Ebenbild widerspiegelt, das ist keine Forderung, die Gott an dich stellt. Das ist keine Forderung, sondern das ist dein Erbe, das er dir gegeben hat. Hör dir dieses Puzzleteil an, Hebräer 1, Vers 3 nochmal. Der Sohn, also Jesus, spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Nächstes Puzzleteil, Römer 8, Vers 29. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn Jesus gleich sind. Er ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen. Und wie passiert das? Hört ihr das an? Hesekiel 36, Vers 27. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wer will das machen? Wer macht's? Gott! Und wie macht das? Indem er uns seinen Geist gibt. Vielleicht denkt ihr, ja, dass wir dann in seinen Geboten und Rechten leben. Weißt schon, Gebote, du sollst und du sollst nicht. Was sind denn Gottes Gebote? Gottes Gebote sind nicht in erster Linie Regeln für dich. In erster Linie zeigen dir Gottes Gebote Gottes Charakter, sein Herz. Warum ist Töten falsch? Weil Gott das Leben ist. Das ist sein Wesen. Warum ist es falsch zu stehlen? Weil Gott kein Dieb ist. Warum ist es falsch, neidisch zu sein? Weil Gott immer gut versorgt. Und er sorgt für seine Kinder. Warum ist es falsch zu hassen? Weil Gott die Liebe ist. Das ist sein Wesen. Und es steht in der Bibel, dann im Hesekiel, Gott sagt, ich will meinen Geist in euch geben. Und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinem Geboten, also in meinem Charakter leben, die meinen Charakter widerspiegeln. An denen die Welt sieht, wie ich bin. Das ist keine Forderung, die Gott an dich stellt. Das ist dein Erbe, das er dir gegeben hat. Das gehört zum ersten Teil deines Erbes, den du voller Vertrauen darauf zugreifen darfst. Dein Bild von Gott ist das Wichtigste an dir. Was siehst du an Gott? Siehst du einen grimmigen Lehrer, der dir ständig nur sagt, was du falsch machst? Nichts gegen Lehrer, ich bin dankbar für alle Lehrer, entschuldigt. Aber jemand, der dir nur aufs Brot schmiert, was wieder nicht gelaufen ist? Oder siehst du den Vater im Himmel, der dir seinen Heiligen Geist gegeben hat, damit dein Herz, dein Charakter ihm immer ähnlicher wird? Willst du das? Greifst du darauf zu? Oder ist da eher Scham in dir, dass du doch noch nicht bist und doch wieder daneben gelangt? Ich habe es heute Morgen gesagt, Scham zieht dich aber immer von Gott weg. Noch ein drittes, der Heilige Geist gibt dir die Kraft, mit der Jesus hier auf der Erde gehandelt hat. Ich lese euch aus dem 1. Korintherbrief, 12. Kapitel vor, 7 bis 11. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Denn einem wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Dem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun und andere prophetische Aussagen zu machen. Wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Keiner von uns hat alles. Jeder hat einiges. Und wir als Gemeinde zusammen, wir haben alles als seine Gemeinde. Die Frage ist, ob wir als seine Gemeinde unser Erbe in Anspruch nehmen, dass Gottes Kraft durch uns mächtig wirksam ist. In Bad Blankenburg zur Glaubenskonferenz habe ich gepredigt und wurde vor der Predigt interviewt. Und die Frage war so, warum ich von Jesus rede. Und ich habe mit einem Zitat von Jesus geantwortet, dem Satz im Lukas-Evangelium, wo Jesus gesagt hat, mal zu seinen Jüngern, wer euch hört, der hört mich. Und da habe ich gesagt, und deshalb rede ich von Jesus, weil ich glaube, dass Leute aus meinen Worten Jesus raushören können. Nicht, weil ich so super reden kann, sondern weil der Heilige Geist in mir das bewirkt. Danach sagte eine Sängerin leicht kritisch zu meinem Freund, die saß so ein paar Reihen hinter mir, sagte sie, boah, dein Freund hat aber ein Sendungsbewusstsein. Mein Freund hat mir das danach erzählt und da dachte ich, Mist, hast du wahrscheinlich ein bisschen zu hoch in die Schublade gegriffen. Warst du ein bisschen hochmütig. Es klang vielleicht abgehoben. Liebe Freunde, heute weiß ich, dass ich genau das will, was Jesus seinen Nachfolgern versprochen hat. Ich will das und nichts weniger. Ich glaube, dass Jesus hier und heute durch mich redet. Nicht, weil ich der Frank bin, nicht, weil ich schon mal eine gute Predigt vielleicht gehalten habe, sondern nur aus einem Grund. Weil es der erste Teil meines Erbes als Kind Gottes ist, das Gott mir gegeben hat. Und ich greife darauf voller Vertrauen zu, dass der Heilige Geist jetzt durch seine Kraft erfahrbar wird, hörbar wird. Und ob du heute erfährst, dass Gott in dein Leben spricht, dich berührt, dir begegnet, das hängt auch damit zusammen, ob du auf dein Erbe zugreifst. Es ist dein Erbe, dass der Heilige Geist dir Gott zeigt. Es ist dein Erbe, dass der Heilige Geist Gottes Gedanken in dein Leben spricht, für dich erfahrbar und hörbar macht. Es ist dein Erbe, dass du Gott auf die Weise, wie du es verstehst, reden hörst durch sein Wort, wenn einer seiner Nachfolger spricht. Die Frage ist, greifst du zu? Es gehört dir. Ein befreundeter Pfarrer war in Süddeutschland in einem Gottesdienst und nach den ersten Sätzen der Pfarrerin dort hat er ein Urteil gesprochen, hat gesagt, in diesem Gottesdienst wirst du nichts kriegen. Weil die Pfarrerin, die scheint ja nicht mal an Jesus zu glauben. Und als sie angefangen hat mit Predigen, war sein Herz so zu. Und dann sagt er, und dann war es, als wenn Jesus zu mir sagt, warum glaubst du mir nicht, dass ich durch sie zu dir sprechen kann? Und Jesus hat ihn erinnert, dass er ein Erbe gegeben hat, das ihm gehört, dass der Heilige Geist redet. Wenn einer seiner Nachfolger oder Nachfolgerin spricht. Glaubst du das, dass das dein Erbe ist? Greif zu. Vor 2 Wochen ist auf der Eingangstreppe meiner Gemeinde jemand geheilt worden. Da frage ich mich, warum auf der Eingangstreppe? Das war im Gehen. Jemand noch schnell gebetet für den, der erlebt eine Heilung. Also, versteht mich nicht falsch, ich bin dankbar für alle Ärzte und für Krankenhäuser. Meine Frau ist selber Ärztin. Wenn wir in unserer Gemeinde für Kranke beten, dann machen wir das nicht, weil wir denken, wir bräuchten keine Ärzte. Im Gegenteil, Jesus heilt durch Ärzte, aber auch durch den Heiligen Geist und durch Gebet. Auch das ist in diesem Erbe mit drin. Aus diesen Kraftwirkungen, die der Heilige Geist bewirkt, gefällt mir auch diese. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Vom Bischof der Sächsischen Landeskirche, also in meiner Heimat, Tobias Bils, da sagt man, er geht immer mit dem gleichen Gebet in eine Sitzung, nämlich mit dem Gebet, Heiliger Geist, durch wen wirst du heute das richtungsweisende Wort sprechen? Ich liebe diesen Moment in Sitzungen, wenn nachdem viel geredet worden ist, einer etwas sagt und alle wissen, das ist es. Das ist die Richtung, in die wir gehen. Und ich kann mich erinnern vor einiger Zeit, dass ich neidisch war darauf, dass das richtungsweisende Wort immer durch andere kam. Ich habe auch gute Sachen gesagt. Und da sagten andere, mein Kollege, einen Satz und alle sagen, genauso machen wir es. Und in der nächsten Sitzung war es wieder der. Und in der dritten Sitzung war es dasselbe. Und ich dachte, eigentlich brauchst du gar nicht mehr kommen. Aber es ging nicht mehr darum, dass ich nicht kommen brauche, sondern Jesus hat in mir etwas angeregt, hat einen Finger auf eine Wunde gelegt. Und es musste eine Heilung passieren, dass ich mich daran freue, dass der Heilige Geist sein richtungsweisendes Wort spricht. Es ist nicht mein Erbe, dass der Heilige Geist durch mich das richtungsweisende Wort spricht. Aber es ist unser Erbe als Kinder Gottes, dass er es spricht. Durch wen ist völlig egal. Und als ich das in meinem Herzen klar hatte, als ich mich freuen konnte wieder, dass das Wort gesprochen wird und dass es wieder dasselbe war, der es gesprochen hat, plötzlich ging es auch wieder, dass ich was sagen konnte und es war richtungsweisend, dass Gott durch mich. Aber bis zu dem Punkt, an dem ich mich nicht mit den anderen freuen konnte, war es wie vernagelt. Herrlich, oder? So gut ist Gott. Das ist unser Erbe, dass er es spricht. Meine Zeit ist rum, deswegen höre ich an der Stelle auf. Die Bibel sagt, Hebräer 1, Vers 2 und 3, durch Jesus hat Gott, der Vater, das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Und Gott erhält auch dein Leben durch sein Wort. Er wird dich mal aus diesem Leben durch sein Wort abrufen. Er wird dich durch sein Wort aus deinem Grab rufen. Und dann im Weltgericht wird er sprechen, es ist vollbracht, bezahlt für dich. Und dann wird sein Wort zu dir sagen, komm herein, mein liebes Kind, zu meiner Freude. Und dann steht der zweite Teil deines Erbes an. Und darüber spricht gleich Miha. Davor singen wir ein Lied, die Nummer 3.
Alles neu, schön als Held wie der Regen.
Habt ihr es gemerkt? Das, was Frank Döhler uns gesagt hat, dass wir Kinder Gottes sind. Gottes Erben. Christi Miterben. Dass wir ein neues Wesen bekommen. Das ist viel, viel mehr als dieses zweite digitale Leben im Cyberspace. Und wenn jetzt Miham Kim Rauchholz zum Thema Gottes neue Welt spricht, dann werden wir merken, dass das viel, viel mehr ist als irgendeine virtuelle Welt im Internet. Miham Kim Rauchholz ist in Südkorea aufgewachsen. Sie ist Theologieprofessorin mit einem Lehrstuhl an der Internationalen Hochschule Liebenzell und war 2018 auch schon in Bogengrün. Also sie kennt hier diese heilige Stätte.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich wieder hier an dieser heiligen Stätte sein darf. Und ich habe mir überlegt, ob ich das tatsächlich sagen soll, aber weil die deutschen Christen nicht unbedingt so sind wie die koreanischen Christen, meiner Erfahrung nach. Aber falls jemand von Ihnen sich überlegt hat, oder naja, weil ich mich halt so fehl am Platz fühle mit meinem Outfit, muss ich das kurz sagen. Weil wenn jemand denkt, was kommt die Dame da in aufgeteilten weißen Hosen in einen Waldgottesdienst, wo überall Ameisen rumkrabbeln? Ich komme, das war eine lange Geschichte, und zwar eine kurze Geschichte, und zwar bin ich ja aus dem Pazifik hierher geflogen und fliege auch wieder in den Pazifik, und ich habe dann bei mir selber gedacht, ah ja, Sommer in Deutschland, das geht gut, das ist ähnlich. Und dann bin ich hier angekommen und habe gemerkt, Sommer im Pazifik ist nicht Sommer im Bogengrün. Und die einzige dickere Hose, die ich dabei hatte, ist weiß. Und jetzt bin ich hier und das wollte ich einfach noch kurz sagen, auch wenn das wahrscheinlich unsere deutschen Brüder und Schwestern nicht so juckt. Aber ich fühle mich so viel platziert mit meinen aufgetakelten weißen Hosen hier. Ja. Ich möchte die Predigt mit einem kurzen Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du hier bist, mitten unter uns, so wie du es verheißen hast. Hab Dank für diese Stätte, hab Dank für die Geschwister, für die Menschen, die du hierher gebracht hast, die du vorbereitet hast. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun. Du hast uns verheißen, die Wahrheit wird uns frei machen. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Gottes neue Welt, Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott wird ihr Gott sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Diese ersten Verse aus der Johannes-Offenbarung, Kapitel 21, sind der Auftakt für die letzten zwei Kapitel der Bibel und gleichzeitig bildet ihr Inhalt das Fundament für alles, was danach kommt in Kapitel 21 und 22. Was Johannes hier beschreibt, ist das Ende. Und zwar nicht nur von der Bibel, sondern vor allem auch das Ende dieser Welt, so wie wir sie kennen, und der Heilsgeschichte, deren Teil wir alle sind. Und er beschreibt das Ende dieser Welt mit einer Offenbarung von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, die an den Anfang der Geschichte erinnert. Nämlich, wo steht, dass Gott Himmel und Erde erschuf, in Genesis 1,1. Aber mit dieser Erinnerung wird uns auch bewusst, wie sehr, gerade wenn wir uns umschauen, was in dieser Welt passiert, wie sehr und wie weit wir uns und die Welt sich entfernt haben von diesem Anfang, wo alles sehr gut war. Die nächsten Verse der Offenbarung machen dies deutlich. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist auch nicht mehr da. Und damit ist alles, was eben dieser guten Schöpfung Gottes entgegengestanden hat, was dagegen rebelliert und es zerstört hat, alles Sündhafte, Dunkle und Beängstigende ist nun vergangen und nicht mehr da. Nun ist es ein neuer Himmel und eine neue Erde, die Johannes sehen darf am Ende dieser Welt. Von dem großen Bild der Schöpfung geht die Beschreibung weiter hinein zu der neuen Stadt Jerusalem, die wie eine Braut geschmückt vom Himmel herabkommt. Wie genau dieses neue Jerusalem aussehen wird, wird später in den folgenden Versen 9 bis 27 und auch im Kapitel 22 genauer beschrieben. Was aber wichtig ist, liebe Brüder und Schwestern, hier in den ersten Versen, die die Grundlage für alles Kommende bilden, wendet sich Johannes ganz bewusst auf das allerwesentliche Merkmal dieser neuen Stadt und der neuen Schöpfung zu. Und das sind nicht die Edelsteine, wie immer sie auch alle heißen, oder die Perlentore oder die Hauptstraße aus reinem Gold, sondern das allerwesentliche Merkmal der neuen Schöpfung, der neuen Stadt ist dies, was Johannes jetzt schreibt. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Johannes-Offenbarung ist keine leichte Kost. Und ich muss ehrlich sagen, ich vermeide sie so gut ich kann. Wenn ich gebeten werde, irgendwo zu predigen, dann frage ich zuerst nach, über was. Und wenn dann Johannes-Offenbarung gesagt wird, versuche ich ganz elegant, das an jemand anders abzudrücken. Zu verwirrend sind die Bilder, zu erschreckend die Zeichen der Endzeit. Diese Schalen des Zorns, die ausgegossen werden, dann diese furchterregenden Reiter, die wie in so einem Horror-Science-Fiction-Film auftauchen, dann all diese Plagen, von der die Rede ist, und die seltsamen Tiere, die aufsteigen. Und dann das sogenannte Mahlzeichen des Tieres, das mir schon von klein auf, ehrlich gesagt, immer sehr viel Angst gemacht hat. Und es war eigentlich mal meine Hoffnung, dass dieses Mahlzeichen des Tieres und was auch immer das ist, alles danach kommt, wenn ich schon tot bin. Dass ich mir dann nicht darüber Gedanken machen muss, ob ich auf meiner rechten Hand oder auf meiner Stirn irgendwie ein Zeichen machen darf oder nicht darf. Und mein Problem ist jetzt, dass ich Kinder habe. Und dass durch diese Digitalisierung und diese Technologisierung auf einmal das so nah herangekommen ist, dass ich mir jetzt den Kopf zerbreche, wie ich meinen drei Töchtern erkläre, was die Johannes-Offenbarung zu sagen scheint. Dass ich mir überlegen muss, wie bereite ich meine Kinder vor, wenn in ihrer Zeit diese Zeichen tatsächlich Realität werden. Und ich fand es interessant, ich habe vor einiger Zeit ein paar fromme Jugendliche mal gefragt, und sie gefragt, ja, wenn jetzt der Barcode, ne, wenn dieses EC oder Kreditkarte, wenn die das jetzt tatsächlich mal auf diesen Handrücken drauf tun, wie ja so in Amerika schon einige das jetzt ausprobieren, wollt ihr das dann machen? Werdet ihr es dann auf eurer Stirn oder auf eurem Handrücken dann drauf tun? Und ich war erstaunt, fast schon erschrocken, wie leicht die Antwort von den frommen Teenagern kam. Ja klar, kein Problem, tue ich halt drauf, ist halt einfacher, wenn man zack, 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 dann verliert man auch nicht die Karte und alles ist okay. All diese Fragen, all diese Ängste und die verwirrenden Elemente haben für mich die Offenbarung zu einem Buch gemacht, über das ich, wie gesagt, nur sehr ungern predige und noch weniger Bibelarbeiten halte. Das überlasse ich meistens dann den anderen Theologen, die einen besseren Zugang haben zu diesem Buch der Bibel. Und ich konzentriere mich einfach und simpel darauf, bereit zu sein, wann immer auch die Wiederkunft Jesu sein mag. Was aber hier, liebe Brüder und Schwestern, in den letzten zwei Kapiteln der Offenbarung deutlich wird, ist, dass der Fokus dieses Buches eben nicht in den vielen Schreckensszenarien und Armageddon- und Weltuntergangsszenen liegt, sondern dass all das, was zwischen Genesis 1 und Offenbarung 20 in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, in der Kirche, in unserem Leben und in unserem Herzen passiert ist und immer noch passiert, ihr Ende finden in diesen unermesslich tröstenden und wegweisenden Worten, eben auch aus der Offenbarung. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist das Zentrum, zu dem Johannes in konzentrischen Kreisen von außen nach innen ganz bewusst vordringt. Himmel und Erde, die Schöpfung von außen, dann weiter rein in die Stadt Jerusalem und dann noch einmal rein in das Zelt Gottes bei uns Menschen in dieser neuen Schöpfung. Ein Gott, der bei den Menschen wohnt, wie wir es bei Jesus ja schon für einen Moment in der Geschichte gesehen haben. Ein Gott, der es sich nicht nehmen lässt, selber jede Träne von unseren Augen abzuwischen. Da schickt Gott nicht seine Engel hin oder die 12 Apostel, mach du das mal, es sind so viele, sondern das macht Gott selber. Er geht selber hin und wischt die Tränen von unseren Augen ab. Diese Aufgabe übernimmt Gott persönlich und macht damit unmissverständlich klar, was für eine Bedeutung unsere Tränen für ihn haben. Was für ein Gewicht. All die Trauer, all das Leid, was uns in diesen Jahren, Monaten und Tagen begegnet, in unserem eigenen Leben, aber auch im Leben anderer Menschen, anderer Nationen, durch den Krieg, durch den Hass, durch Hunger und Krankheiten, durch die Unfälle, wie jetzt auch mit dem Zug in Bayern, durch Naturkatastrophen, all diese unfassbare Not, die uns umgibt. Dazu sagt das Buch der Offenbarung am Ende: Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Und hier liegt der Grund, weshalb bei allem, was uns erschreckt und abschreckt, unser Herz Ruhe finden kann bei dem Gedanken, dass der erste Himmel und die erste Erde vergangen sind und das Meer nicht mehr da ist, das, was uns beängstigt. Weil Gott eben ein Gott ist, der nicht nur alles vergangen sein lässt, sondern der neu erschafft, mit der gleichen Kraft und mit dem gleichen Wort, mit der er am Anfang alles erschaffen hat. Und es geht weiter, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Die ganze Welt und die ganze Heilsgeschichte, aber auch unsere ganz persönliche Lebensgeschichte liegt geborgen in dieser Spanne der Hand Gottes. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, der erste Vers in der Bibel, und siehe, ich mache alles neu, am Ende im letzten Buch der Bibel. Die letzten Verse unseres Textes lauten: Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Liebe Brüder und Schwestern, wie Sie vielleicht gestern auch gehört haben, leben mein Mann und ich mit unseren Kindern seit Ende 2018 in den USA. Und in den vielen Begegnungen und Gesprächen, die wir vor allem eben auch mit evangelikalen Christen dort in den USA geführt haben, wurde sehr deutlich, fast erschreckend deutlich, wie angefochten unsere Brüder und Schwestern in Amerika sind. Wahrscheinlich gab es diese Anfechtungen schon immer, zu allen Zeiten der Geschichte. Aber ich denke, es ist unsere Verantwortung in unserer Zeit, wachsam zu sein und Anfechtungen als solche wahrzunehmen, was sie sind. Eben nicht immer nur ein Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern auch die geistliche Dimension, die sich dahinter verbirgt und wo vielleicht der eigentliche Kampf tobt. Wir sind in den letzten zwei Jahren des früheren Amtszeit von dem Präsidenten Trump nach USA gegangen und es war erschreckend, wie allein dieses eine Kriterium pro Trump oder gegen Trump schon entschieden hat, mit wem man zusammen sein kann, mit wem man zusammen essen kann, mit wem man nicht zusammen Zeit verbringen darf. Und so viele bekannte Pastoren, gerade in den USA, von Megakirchen, die einer nach dem anderen unter Anschuldigungen von sexuellem Missbrauch oder anderem geistlichen Missbrauch abtreten mussten. Allein die Liste der Namen der letzten Jahre liest sich wie ein Who is Who der evangelikalen Welt. Und weil wir gerade eben in diesem Zentrum, in Trinity, von der evangelikalen Ausbildungsstätte unseren Dienst tun, wird es einem nochmal so bewusst, wie ein Megakirchenpastor nach dem anderen fällt. Man könnte Namen nennen, die man nie damit in Verbindung gebracht hat. Und das durchschüttelt gerade die evangelikale Welt. Nicht nur in Amerika, sondern auch alle, die wir ja auch Menschen wie Ravi Zacharias oder Bill Heibels kennen und von diesen Menschen einfach auch sehr geprägt worden sind. Und was das mit unseren amerikanischen Brüdern und Schwestern macht, wie sehr das sie verunsichert, diese tiefe politische Spaltung, die gerade durch die evangelikale Christenheit in den USA geht. Politik ist ja schon immer Politik gewesen, es gab ja schon immer Meinungsverschiedenheiten, nicht? Aber was so betroffen macht, was wirklich so erschreckt, ist die Rolle der evangelikalen amerikanischen Christen mitten im Zentrum der politischen Macht und dem Missbrauch. Und es ist eine Anfechtung. Es sind Risse, die durch gläubige Familien gehen wie nie zuvor. Ich habe Gespräche geführt mit Kollegen, Professoren, die gesagt haben, es gab immer Meinungsverschiedenheiten, ob man nun jetzt Bush gut fand oder nicht, ob man den Krieg jetzt gut fand oder nicht, ob man Obama für Obama war oder gegen Obama war. Aber trotzdem konnten evangelikale Familien bei Thanksgiving, bei Christmas zusammensitzen, Enkelkinder mit Großeltern, gegen Obama, für Obama, gegen Bush, für Bush, egal, man sitzt zusammen und isst eine Familie. Und es ist belastend, wie unsere Brüder und Schwestern sagen, das ist nicht mehr möglich. Enkelkinder mit Großeltern, die nicht gemeinsam Thanksgiving oder Christmas feiern können, weil die Enkelkinder absolut nicht akzeptieren können, dass ihre Großeltern immer noch Trump wählen. Und weil die Großeltern absolut nicht akzeptieren können, dass die Kinder, Enkelkinder sagen, nein, das ist nicht der, der unser Land leiten sollte. So tief wären die Risse noch nie zuvor gewesen, noch nie, bei keinem Präsidenten. Und das Gleiche sehen wir übrigens auch in der Corona-Krise. Ich habe am Anfang gedacht, das ist eine medizinische Sache. Als die ersten Nachrichten reinkamen, es ist eine medizinische Anfechtung, es ist ein Gesundheitsproblem. Und wissen Sie was, wenn ich jetzt so zurückblicke auf die zwei Jahre, hat man das Gefühl, man hat an der falschen Front gekämpft. Pro-Corona, Anti-Corona, ist es real, ist es nicht real, ist es ein Chip, nicht Chip, Impfbefürworter, Impfgegner. Bis in unsere Gemeinden hinein, bis in unsere Familien hinein, bis in unsere Ehen hinein. Freunde, wo ich nie gedacht hätte, dass wir uns jemals auseinanderleben würden, wegen Corona. Gemeinden, die gespaltet worden sind, weil manche mit Masken singen und weil manche sagen, nein, mit Masken singen geht nicht. Du kannst Gott nicht verherrlichen. So. Und mir geht es gar nicht darum zu sagen, ob das richtig oder falsch ist. Mir geht darum zu sagen, dass die Anfechtung hinter diesen politischen Entwicklungen, hinter diesen medizinischen Entwicklungen, dass wir vielleicht in einer Zeit leben und dass wir in einer Endzeit leben, ich glaube, das bestreitet niemand. Aber dass vielleicht die Schlacht, die eigentliche geistliche Schlacht, ganz woanders tobt. Und dass wir Christen gedacht haben, wir kämpfen hier an diesem Front mit unseren Meinungen und dabei übersehen haben, dass die eigentlich entscheidende Schlacht ganz woanders ist. Dass die Corona-Sache ganz woanders ihr Ziel, ihr Target hatte, nämlich in der Spaltung. Dass die Politik mit Trump, ob nun Trump ein guter Präsident oder schlechter Präsident, dass der Angriff von einer ganz anderen Seite in unsere christliche Welt hineingeschlagen hat. Und nämlich die Spaltung. Die Spaltung unserer Gemeinden, unserer Familie, unserer Ehen. Wegen diesen Dingen. Wissen Sie, ich habe vor ein paar Monaten, wo es einen ganz interessanten Dokumentar Film gesehen zu dem Zweiten Weltkrieg. Und da ging es vor allem über die Landung an der Normandie. Und was ich davon festgehalten habe, war dies, was so faszinierend war, dass fast jeder Krieg gewonnen oder verloren wird an einer strategischen Schlacht. Und dann haben sie genannt die Normandie, die D-Day-Landung. Wenn diese Landung fehlgeschlagen hätte, wäre die Wende nicht gekommen. Dann hätten die Alliierten nicht gewinnen können und die Geschichte wäre neu geschrieben worden. Anscheinend, ich bin jetzt kein Geschichtsprofessor, anscheinend das Gleiche mit Midway. Seeschlacht im Zweiten Weltkrieg. Wenn diese Seeschlacht bei Midway verloren gegangen wäre, dann wäre der Krieg anders ausgegangen im Pazifik, in Japan. Und was ich daraus gelernt habe, ist, Schlachten werden überall geführt. In allen Bereichen unserer Gesellschaft gibt es Schlachten, gibt es Meinungen, gibt es Zusammenstöße, auch von Christen. Aber es gibt eben diese entscheidenden Schlachten, die gewonnen werden müssen, um den Krieg zu gewinnen, liebe Brüder und Schwestern. Und die Schlacht, die wir zu kämpfen haben, und das ist meine Herausforderung, auch meine Frage. Die Schlacht, die wir als Christen zu kämpfen haben, ist nicht Corona, ist nicht die Maskenpflicht, ist nicht die Impffrage. Selbstverständlich können und sollen wir Stellung nehmen, uns einbringen, gerade in unserer Verantwortung als Christen in das Geschehen dieser Welt. Das streite ich in keinster Weise ab. Aber die Frage ist doch, wo sind die entscheidenden Schlachten, die wir als Christen zu kämpfen haben? In dieser Endzeit. Und ich möchte Ihnen einen anderen Vers aus der Endzeit-Passage Ihnen vorlesen. Und ich bin der festen Überzeugung, man kann das in Frage stellen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das die entscheidende Schlacht sein wird. In Matthäus 24, am Ende der Zeiten, wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Die Gesetzlosigkeit wird am Ende der Zeiten überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Und wissen Sie, ich glaube, das ist unsere entscheidende Schlacht, die wir kämpfen und die wir gewinnen müssen. Wir können es vielleicht nur aufhalten, bis diese neue Erde und der neue Himmel kommt. Aber ich glaube, es ist die Schlacht, an der wir uns sammeln müssen, dass Menschen in dieser Welt am Ende der Zeiten sagen können, geh nach Bodengrün. Und da wirst du merken, da ist die Liebe bei vielen noch nicht erkaltet. Geh in die Gemeinde, FEG oder evangelische Kirche oder was auch immer, geh dorthin. Und da wirst du merken, da brennt die Liebe noch. Da ist es nicht so kalt geworden. Da ist die Liebe noch nicht erkaltet in den vielen. Und das bedeutet, dass wir ein Ort sein sollen, dass es unser Erbe ist, wie Frank so schön angesprochen hat. Bevor wir diese neue Erde und den neuen Himmel sehen, dass es unser Erbe ist, den Menschen zu zeigen, dass es einen Gott gibt, der die Tränen von deinen Augen abwischt. Dass wir den Tod und den Schmerz und das Geschrei in Ukraine bei den Unfällen, bei diesen Naturkatastrophen nicht aufhalten können, die Gesetzlosigkeit vielleicht nicht aufhalten können, aber dass wir sehr wohl lindern können, den Schrecken, den Tod, den Krankheit, den Unfall, die Ängste, Arbeitslosigkeit, den Verlust von einem geliebten Menschen, dass wir diese Schrecken sehr wohl lindern können. Und ich sage das ganz bewusst, liebe Brüder und Schwestern, hier in Bogengrün, weil ich sie wirklich gewinnen möchte. Sie in dieser großen Zahl, weil ich glaube, dass sie großartige Kämpfer sein werden. Ich möchte sie gewinnen für diese Schlacht, weil ich wirklich überzeugt bin, dass das der Ort ist, wo wir kämpfen müssen. Als Christen, am Ende dieser Zeiten, wo die Liebe bei vielen, in vielen erkalten wird, dass wir als die Menschen bekannt werden, die dieses Erbe, dass die Liebe weiter brennt, so lange, wie es Gott für uns vorgesehen hat, am Leben erhalten, dass die Liebe weiter brennt. Und ich möchte diese Predigt beenden mit einem Vers, was meines Erachtens für uns genauso gilt, wie es damals für die Jünger gegolten hat. Aus Johannes 13, die Verse 34 und 35. Ein neues Gebot. Das war, bevor Jesus dann in seine Passion hineingeht, im Johannesevangelium, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, wird diese Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Erbe, um das wir kämpfen müssen, das wir bewahren müssen, gerade am Ende der Zeiten, wenn wir zugehen auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, die auf uns warten. Amen. Jetzt kommt noch ein Lied, ein Liedvortrag von dem Römer-Team.
Und Meer und der Sterne her, alles was atmet, kommt und preist den Herrn. Preist ihn in der Höhe, Berge, Täler, See, Himmel, Erde, Land, alles lebt aus seiner Hand, alles was atmet, kommt und preist den Herrn. Der Glanz seiner Herrlichkeit bedeckt die ganze Welt. Die Weiten des Himmels rühmen seine Majestät. Preise ihn, mein Herz, zieh mich himmelwärts, meine Seele singt. Lass sein Lob erklingen, alles was atmet, kommt und preist den Herrn. Preist den Jung und Alt, sing Naturgewalt, mächtig oder reich, lobt ihn alle gleich, alles was atmet, kommt und preist den Herrn. alle Welt, dem, der uns erhält. Wolken, Wind und Meer und der Sterne Heer, alles, was atmet, kommt und preist den Herrn. Preist ihn in der Höhe, Berge, Täler, Seen, Himmel, Erde, Land, alles hängt auf seiner Hand. Alles, was atmet, kommt und preist den Herrn. Was atmet, kommt und preist den Herrn. 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 Kommt und preist den Herrn.
Gott ist immer nur ein Gebiet weit weg. So nah ist Gott und so weit reicht unsere Kommunikationsmöglichkeit. Das Gebiet ist der direkte Draht zu Jesus. Das ist die unmittelbare Verbindung in Gottes neue Welt. Wenn wir beten, ja, dann erhalten wir Audienz beim König aller Könige, beim Herrn aller Herren. Wir treten vor seinem Thron. Mit dieser Gewissheit im Herzen wollen wir jetzt beten. Jesus Christus, du bist der große Neumacher. Du hast in Gottes neuer Welt das Sagen. Du sitzt in Gottes neuer Welt auf dem Thron und regierst, denn du hast den Tod überwunden. Du hast das Leben und ein ewiges, ein unvergängliches Wesen für uns Menschen ans Licht gebracht. Eine neue Schöpfung hast du ins Leben gerufen durch deine Auferstehung. Und du willst, dass wir dabei sind, in deiner neuen Welt, in deiner Ewigkeit. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Du setzt alles für uns ein. Du rufst uns, du wirbst um uns. Ja, du willst uns zu dir ziehen und bei dir haben. Und du nimmst unser altes Leben, unsere Vergangenheit, unsere Fehler und Versäumnisse auf dich. Und du schenkst ein neues Leben. Du lässt uns neu anfangen. Unbegreiflich ist das. Unbegreiflich schön und gut. Du kennst jeden von uns, die wir heute hier sitzen oder stehen. Du kennst jedes einzelne Herz und du siehst auch, wo jeder und jede deine neuschaffende Kraft braucht im Leben. Ja, wir haben dein Wort gehört, deine ganz persönliche Anrede an uns. Mach doch an uns dein Versprechen wahr vom neuen Leben, von der neuen Welt. Wir brauchen das immer wieder. Wir brauchen deine Liebe, deine Kraft. Nicht nur für uns persönlich wollen wir bitten, dass du an uns handelst, uns begegnest. Ja, auch für unsere alte Welt wollen wir bitten, dass du mit Gnade und Barmherzigkeit allen zerstörerischen Kräften wehrst. Deine Welt, die einmal das Prädikat sehr gut erhalten hat, haben wir Menschen total entstellt und ramponiert. Den sorgsamen Umgang mit deiner Schöpfung haben wir oft vermissen lassen. Mach doch auch da alles neu im Umgang mit den Lebensgrundlagen, die du uns geschenkt hast. Im Umgang der Menschen miteinander auf dieser Erde. Lass unsere Liebe nicht erkalten. Wehre du den Kriegen, der Zerstörung unserer Umwelt, dem Raubbau. Ja, und schenke uns die Hoffnung, die tiefe Gewissheit, dass du einst alles neu machen wirst. Amen. Der Segen, das ist schon ein Lichtstrahl Gottes aus Gottes neuer Welt. Es ist sein gutes Wort auf unseren Weg, eine Zusage, ein Versprechen, das er einlösen will in unserem Leben. Unter seinem Segen, unter die ewige Herrschaft Gottes, stellen wir deshalb unser ganzes Leben. Dazu stehen wir auf, alle stehen schon, das ist gut und richtig. Es segne dich, Gott der Vater, der schon vor Grundlegung der Welt an dich gedacht hat und dich geschaffen hat. Ins Leben hat er dich gerufen, damit du einmal ewig bei ihm bist. Es segne dich Gott, der Sohn Jesus Christus, unser Herr und Bruder. Er hat alles gegeben für dich. Er hat dich erlöst durch seinen Tod am Kreuz. Nun macht er alles neu, weil er dich ruft und die Kraft der Auferstehung in dein Herz hineinpflanzen möchte. Es segne dich Gott, der Heilige Geist, dein Tröster und Begleiter. Er lässt dich Gottes neue Welt erkennen und er hilft dir, dass du aus der Gewissheit des Glaubens leben und dich freuen kannst. So segne dich und behüte dich der dreieinige Gott, der Vater, der immer wieder Neues schafft in dir. Der Sohn, der dir dein altes Leben abnimmt. Und der Heilige Geist, der dich ausrüstet und befähigt zu einem neuen Anfang. Amen. Wir bleiben gleich stehen und wir singen gemeinsam das Lied Nummer 12 mit den Posaunen. Nun danket alle Gott.